Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall. Es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Heute haben wir wieder einen Interviewgast. Und zwar habe ich heute die liebe Saskia im Gespräch. Saskia ist die Gründerin der Sparheldin Finanzplanung und des Women Invest Clubs. Nach 9 Jahren Konzernkarriere in der Banken- und Versicherungsbranche hat Saskia sich bewusst für einen anderen Weg entschieden und sie hat sich selbstständig gemacht und sich mit 30 den Traum erfüllt, in Lissabon im Meer zum Leben. Von dort aus sie auch arbeitet und lebt, wo andere Urlaub macht. Ihre Mission ist es, Finanzen für Frauen zum Lifestyle-Thema zu machen. In einer männerdominierten Branche, die bis heute von konservativen Denkmustern geprägt ist, gestaltet Saskia Finanzberatung für Frauen neu. Weiblich, unabhängig und transparent. Das ist schön. Als unabhängige Honorarberaterin für Finanzanlagen und systemischer Coach mit über 10 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche unterstützt Saskia andere Frauen dabei, smarte finanzielle Entscheidungen zu treffen und mehr finanzielle Selbstbestimmung und Unabhängigkeit zu erlangen. Sehr, sehr schön, Saskia, schön, dass du da bist.
Hallo Kira, ja, danke für die Einladung.
Saskia, ich hatte dich eingeladen, weil wir hier ein Thema bespielen wollen jetzt in dem Podcast, das sehr unterrepräsentiert ist. Den hören ja sehr, sehr viele Mütter und Frauen, fast alle. Und die wenigsten kümmern sich ja wirklich auch da ganz aktiv um ihre Finanzen, sondern sagen eher, ja, das macht mein Mann. Und da wollen wir heute mal ein bisschen aufräumen. Ist das auch so, was dir immer wieder unterkommt bei deinen Kundinnen?
Also meine Kundinnen sind zum Glück schon einen Schritt weiter, dadurch, dass sie eben auf uns zukommen, ihnen das Thema bewusst ist, dass ja da auf jeden Fall eine Lücke besteht und die auch für ein unangenehmes Gefühl sorgt, einfach aufgrund dieser Abhängigkeit, die damit einhergeht, eine Abhängigkeit, die man eben zum Partner hat, eine Abhängigkeit, die man zum Arbeitgeber hat, also verschiedenste Abhängigkeiten, die da einfach dafür sorgen, dass die Frauen, die zu uns kommen, eben sagen, ich möchte mich da einfach besser aufstellen, unabhängig aufstellen und einfach mich um mein Geld kümmern. Aber ich weiß, dass es, ja, wenn wir uns so die Gesellschaft angucken, einfach ein gesellschaftliches Problem ist, dass häufig da doch die Verantwortung für sein eigenes Geld abgegeben wird und dass sich viele Frauen einfach noch nicht selbst zutrauen, sich eben auch gut um ihr Geld zu kümmern. Frauen kümmern sich ja immer um alles und jeden sehr, sehr gut. Aber das Geld wird oft vernachlässigt und ich glaube, da dürfen ja alle Frauen diesen Schritt gehen, diese erste Hürde zu nehmen, sich einfach zu trauen, da reinzugehen, weil jede Frau kann auf jeden Fall sich um ihr Geld kümmern, darf und muss es eben auch, wenn wir uns so Statistiken anschauen. Und ein Mann, weil du es gerade sagtest, ist auf jeden Fall keine Altersvorsorge, wie ich immer sage, denn ja, die Statistiken sagen ja auch leider, dass jede zweite Ehe geschieden wird. Und insofern, je früher man sich darüber Gedanken macht, eben auch gerade, wenn wir eben auch über Frauen mit Kindern sprechen, eben vor der Familienplanung idealerweise, wie man das in der Familie regelt, dieses Thema Vorsorge und Absicherung, dass man eben das nicht dem Mann überlässt und sagt, ja, der macht das schon und dann irgendwann merkt, ja, wie gut er das gemacht hat oder nicht. oder man steht alleine da, ne? Also das sollte man doch ein bisschen auch da im Blick haben, was da so mit der finanziellen Vorsorge los ist und auch eigene Entscheidungen hier treffen auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, nur weil jemand vom Geschlecht her ein Mann ist, heißt das ja nicht automatisch, dass ich mich mit Finanzen auch auskenne. Ja, also man schiebt das zwar ab. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, gleich mal, warum uns Frauen das Thema Finanzen oft so zuwider ist und warum wir uns damit oft nicht beschäftigen wollen. Wie ist denn so dein Weg in die Finanzwelt gewesen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, Also ich wollte damals nach der Schule unbedingt praktischen Bezug haben. Das heißt, ich wollte unbedingt ein duales Studium machen. Es war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, unbedingt Bank, unbedingt Finanzen. Ich wollte so in die Wirtschaft, wirtschaftliche Zusammenhänge fand ich wahnsinnig spannend. Hatte mich dann bei verschiedenen großen Konzernen beworben. Und die Bank hat den besten Eindruck im ja, Bewerbungsverfahren einfach auf mich im Assessment Center gemacht. Also das war so ein Stück weit auch Zufall, dass ich dann im Bereich Wirtschaft in der ja, Bankerwelt gelandet bin, konnte mich da aber total gut mit identifizieren. Also ich bin sehr dankbar, dass die Karten da so für mich gelegt wurden dann. Und ja, so bin ich dann mit einem dualen Studium eben eingestiegen, habe eine Bankausbildung durchlaufen, habe das eben mit einem BWL-Studium unterstützt und habe in der Bank relativ schnell für mich festgestellt, ich bin eher der Wertpapiermensch, weniger der Kreditmensch. Das ist nochmal so eine wichtige, ja, Abzweigung so in der beruflichen Laufbahn. Finanzen ist ja ein wahnsinnig breites Feld. Da gibt es auch noch weitere Bereiche wie Controlling oder Steuern. Für mich war es wirklich eben Bank und Bankinvestment, Geldanlage, weniger so der Kreditbereich, der häufig in Banken auch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Denn nicht jeder Banker kann auch Geldanlage. Also auch das ist so ein Trugschluss. Nicht nur Männer können Finanzen. Auch Frauen und auch beim Banker, bei Versicherungsmenschen darf man genauer hinschauen, wo haben die eigentlich so ihre Schwerpunkte an der Stelle. Ja.
Und dann bist du quasi hängen geblieben und hast gesagt, jetzt will ich das weitergeben an Frauen oder wie war für dich dann so der Ausstieg aus dem Angestelltenleben und hinein ins Selbstständige?
Ja, also ich war 5 Jahre bei der Bank, es war die Norddeutsche Landesbank in Hannover. Und bin danach aber erstmal in ein Masterstudium noch gegangen. Ich wollte unbedingt internationale Erfahrung sammeln. Das ging damals mit der Bank eben nicht. Also habe ich gesagt, gut, dann gehe ich eben raus, studiere erstmal nochmal Unternehmensentwicklung im Master, habe das mit dem Auslandssemester in Australien in Sydney verknüpft und bin danach erstmal nicht zurück in die Finanzberatung gegangen, war dann noch in digitalen Transformationsprojekten im Projektmanagement unterwegs, aber auch in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche. Und ja, habe aber irgendwie nie so dieses Gefühl losgelassen, dass Wissensvermittlung, finanzielle Aufklärung, das, was mir damals in der Finanzberatung eben in der Bank auch schon viel Freude bereitet hat, dass das einmal ein sehr wichtiger Bereich ist. Habe mich dann irgendwann selbstständig als Freelancerin gemacht. Und einen Kanal gestartet auf Instagram, wo ich eben über Finanzen aufgeklärt habe. So ist die Sparheldin entstanden. Damals war es eben so meine Intention, mein Wissen hier weiterzugeben. Junge Menschen, also gar nicht zum Start nur Frauen, weil es ist für jeden ein wahnsinnig wichtiges Thema. Finanzielle Bildung bleibt leider zurück. In den Schulen, in den Universitäten, selbst wenn man BWL studiert, heißt das jetzt nicht automatisch, dass man lernt, wie man seine Finanzen gut managt und sein Geld anlegt. Das habe ich damals auf dem Sparheldin-Finanzkanal weitergegeben und daraus ist dann eben auch die Gründungsidee für die Sparheldin-Finanzplanung in der heutigen Form als unabhängiges Beratungs- und Coaching-Unternehmen entstanden.
Okay, und das heißt aber, du machst es jetzt schon speziell für Frauen.
Genau, heute hat sich das dann weiter herauskristallisiert, dass ich glaube, durch den Brandnamen Sparheldin sich da auch die Frauen noch mal besonders angesprochen gefühlt haben. Und wir haben festgestellt einfach, dass viele Frauen auf uns zugekommen sind. Am Anfang haben wir viele Coaching-Workshops gehalten, gar nicht so die individuelle Beratung, die wir heute auch in erster Linie machen, sondern auch viel einfach Coaching-Workshops zur Wissensvermittlung über, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, wie kann ich mit dem Investieren starten. Und das Feedback von den Frauen, was wir erhalten haben, war eben, die finden es toll, dass wir eben Frauen sind, dass ich eine Frau bin. Es ist auch eine Augenhöhe eben, über Finanzen von Frau zu sprechen, über dieses Thema finanzielle Vorsorge, die Lücken, die sich da auftun. Natürlich kann ein Mann auch kompetent eine Frau beraten zu Finanzthemen. Aber ich glaube, wenn es darum geht, sich da auch zu öffnen, wenn es um so Abhängigkeiten eben in der Partnerschaft geht, Lücken, die sich auftun, Fairness, die da mit reinspielt, da schaffen es Frauen in der Beratung, da doch ein anderes Verständnis, eine andere Empathie auch mit reinzubringen. Und das ist, finde ich, etwas, was einfach auch wahnsinnig wichtig ist, dass man eben nicht nur über Zahlen, Daten, Fakten, über Produkte spricht, sondern wirklich sich ja, das Leben anschaut der Frau und eben auch die Situation auch darüber spricht, ein Safe Space eben auch in der Beratung hat, weil daraus kommt ja dann eben entsprechend auch die Finanzstrategie, die Anlagestrategie und die Lösungen, die man entwickelt. Nur darüber hinwegzugehen, ist aus meiner Sicht nicht der Weg, das totzuschweigen und Das ist, sage ich mal, so heute unsere Positionierung. Ich habe auch eine zweite Beraterin mittlerweile im Team, dass wir ihnen sagen, Finanzberatung von Frau zu Frau, um eben auch das in unserer Beratung eben auch ja durchsprechen zu können mit unseren Kundinnen.
Okay, lass uns doch mal da mal ein bisschen einsteigen, auch so in das, ich sag mal, ein bisschen blockierende Mindset. Also deine Erfahrung nach mit den Frauen, die du gesprochen hast, warum schieben so viele Frauen das Thema Geld so ein bisschen von sich weg? Was ist denn da los?
Ich glaube, es gibt verschiedenste Gründe. Ein großer Grund ist auf jeden Fall diese Berührungsangst vor diesem großen Thema. Also wenn man so Erfahrungen gemacht hat in der Schule, ich war nicht gut in Mathe, ich war nicht gut in Zahlen, das verknüpft man dann eben auch irgendwo mit dem Thema Geld. Und da dann eben einzusteigen, ich verstehe da eh nur Bahnhof, wenn es irgendwie jetzt um Investments geht. Also dieses Unwissen, was damit einherkommt, weil es wurde halt nie vermittelt in der Schule. Dann natürlich die Prägungen, die wir alle irgendwo haben von unserem Elternhaus oder die Menschen, die uns geprägt haben, was Geld angeht, wie die Eltern darüber gedacht haben, wie die Eltern ihr Geld gespart haben, wie die Eltern über Geld geredet haben und auch war Geld eben in Fülle da oder war ein Geldmangel. Auch das natürlich schwingt wahnsinnig stark mit heutzutage im Umgang, wie wir mit Geld umgehen, wie wir finanzielle Entscheidungen treffen. Und dann ist es ein Zeitthema, also als dritter Grund. Das sind immer alle anderen Themen irgendwie wichtiger, die man hat. Um die Altersvorsorge und ums Geld kann man sich auch wann anders und später noch drum kümmern. Ne, also das sind so die drei Gründe, glaube ich, die damit reinspielen in erster Linie, warum das Thema so unbeliebt ist anfänglich bei vielen und man sich nicht rantraut als Frau.
Ja, was sind denn so Aussagen von Frauen, die du auch ab und zu gehört hast, wo du denkst, Halleluja, also es kann ja nicht sein. Was sind so Verhaltensweisen, die Frauen im Thema Geld und Verantwortungsübernahme an den Tag legen, wo sich die Hörerinnen vielleicht jetzt mal kurz selber wiederfinden dürfen?
Also auf jeden Fall so dieses Thema, das macht mein Mann, das sehe ich ganz, ganz stark auch noch bei den älteren Generationen. Also wenn ich jetzt mal so meine Mutter auch nehme, da glaube ich in den Generationen, alles darüber, Großeltern, war es total üblich, dass man eben jetzt, sage ich mal, so die Verantwortung dem Mann da überlässt. Aufgrund der Rollenverteilung, die auch einfach in diesen Generationen noch mitschwingt. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass sich ja heutzutage so ein Stück weit die Rollenbilder auch aufweichen. Glaube, dass also in den jüngeren Frauengenerationen so ein Stück weit diese Denkweise sich auch verschiebt. Nichtsdestotrotz ist es auch nicht so einfach, sich davon zu lösen, weil man sieht ja dann doch irgendwo, wie haben es die Eltern gemacht. Und beim Thema Geld orientiert man sich häufig bei den Eltern. Also das wäre so ein erster Tipp von mir, da bewusst zu sagen, ich orientiere mich nicht zwangsläufig bei den Eltern, wenn es um eine finanzielle Entscheidung geht, sondern wirklich mal dort bei Menschen zu schauen, die irgendwo, wo man das Gefühl hat, sie beschäftigen sich intensiv damit und die haben in irgendeiner Art und Weise es gemeistert, eben ihr Geld gut anzulegen oder sich eben auch Expertenrat zu holen. Das ist so ein Punkt. Ja, dann das Thema eben gar nicht einsteigen zu wollen, weil man sagt, ich verstehe das eh nicht.
Also
Ich
ich
glaube,
verstehe
das ist
auch die
in jedem eben.
Anlageklassen gar nicht und so weiter.
Genau, also so direkt so eine Blockade, sich selbst da aufzubauen. Ich verstehe da eh nur Bahnhof und ich glaube, in jedem Lebensbereich, in dem wir sind, am Anfang haben wir da halt wenig Verständnis, weil wir haben wenig Wissen darüber. Und je weniger Wissen wir für etwas haben, desto mehr Unverständnis hat man. Das ist ja was ganz Natürliches und Menschliches. Aber da diese Offenheit und die Neugierde auch zu haben, sich damit zu beschäftigen, je mehr Wissen man sich da dann aneignet, so ein Basiswissen, sage ich immer, ich rede immer gerne von Grundschulwissen, das man haben darf, um so ein Grundlagenverständnis eben auch für Finanzen und Geld und wie hängt das irgendwie auch mit der Wirtschaft zusammen, zu entwickeln, da die Augen die vor zu verschließen, so mit Scheuklappen irgendwie durchs Leben zu laufen, zu sagen, ja, das machen andere, aber ich nicht. Führt halt einfach dazu, dass man keine smarten Geldentscheidungen trifft. Ne? Dass Geld halt irgendwie da ist zum Leben, aber am Ende des Monats jetzt nicht unbedingt noch Geld da ist, um sich eben jetzt auch was aufzubauen für die Zukunft. Und ja, da schlage ich auf jeden Fall die Hände über den Kopf. Lass mich noch überlegen, was mir noch einfällt, ob ich da noch was habe. Es gibt sicherlich viel, aber wenn
Ganz
man die Frage dann
viele.
gestellt bekommt, dann.
Ja. Aber das waren doch schon mal so zwei gute Beispiele. So, jetzt merke ich als Hörerin, Okay, Saskia hat voll recht. Ich hab keine Ahnung, was gibt's, was ist überhaupt eine Anlageklasse und was mache ich denn mit dem Geld? Und ach, ich verdiene ja sowieso viel weniger als mein Mann. Was soll ich mit dem bisschen Geld, was ich habe, da anlegen? Wo starte ich oder was ist das beste Einstiegsloch? Na, also wenn ich jetzt merke, okay, ich möchte mich mal damit auseinandersetzen. Was war das Erste in deinen Augen, worüber man sich mal informieren sollte?
Ja. Man sollte sich idealerweise direkt Menschen suchen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also ich würde gar nicht unbedingt alleine auf
Okay.
eigene Faust loslegen und zig Bücher lesen und Podcast hören und YouTube-Kanäle schauen. Also das bekomme ich ganz häufig mit. Das wird als erstes gemacht. Das ist auch gut. Viele bleiben aber stecken, viele Frauen da drin. Die hören dann jahrelang Podcast und lesen Bücher und kommen aber nicht ins Tun. Und um ins Tun zu kommen, ist es wahnsinnig wichtig, eben gleichgesinnte Menschen zu haben, die schon im Tun sind und die einen so ein Stück weit motivieren, auch Mut machen, in die Umsetzung zu kommen. Das können eben andere Frauen sein. Da steht eben auch so der Women Invest Club hinter, den wir gegründet haben. Oder aber eben auch eine Finanzberatung, Experten, die da unterstützen, wirklich auch den Schritt in die Umsetzung zu schaffen. Diese Kombination aus beidem ist so der schnellste Weg, dann auch wirklich hands-on in die Praxis zu kommen und wirklich loszulegen und auch so diese Hürde zu nehmen, die Angst vor Fehlern zu nehmen, so ein Stück weit. Fehler gehören ja auch dazu, die im Leben zu machen. Klar, wenn es ums Geld geht, wir wollen kein Geld verlieren. Niemand möchte das. Wenn man da einfach mit Leuten im Austausch ist, Experten an der Hand hat, wie man Fehler, eben so Anfängerfehler bei der Geldanlage vermeiden kann, dann startet man auch einfach mit einem viel sichereren Gefühl bei dem Thema auch Geldanlage und die richtigen Entscheidungen da für sich zu treffen.
Naja, gerade wenn man auch erzählt, okay, man geht jetzt vielleicht in Aktien, dann kommen die Menschen ja sofort mit Geschichten, der hat so und so viel verloren und der hat so und so viel verloren. Also ich glaube, dass ja auch die Bewertung sehr negativ ist. Da geht es ja immer eher um Verlust, statt um sich da einen Vermögensaufbau fürs Alter auch zu machen.
Absolut. Und wenn es ums Geld geht, haben ja auf einmal auch alle eine Meinung. Ja, alle wissen, wie es besser geht. Ne? Der eine sagt Aktien, der nächste sagt ETFs, der nächste wiederum Immobilien. Kind kauft eine Immobilie von den Eltern dann. Ne? Dann der nächste doch macht Kryptowährungen. Und diese Informationsflut und diese Intransparenz dann eben auch sorgt halt auch häufig für so eine Lähmung irgendwo, dass man dann gar nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich passend für mich? Und das kann man wiederum eben auch ja, umschiffen, wenn man eben da individuell durch Experten eben eine eigene Strategie entwickelt und das Verständnis auch hat, für sich selbst bewerten zu können, welches Risiko passt auch zu mir, weil natürlich alle diese verschiedenen Anlageklassen irgendwo auch ein gewisses Risiko haben. Und die Stimmen, die dann so ja, von außen kommen, von verschiedensten Seiten, da darf man auf jeden Fall einen Filter drüber legen, wirklich schauen, ist die Person ja kompetent, hat die eine gewisse Finanzkompetenz, dass es die richtige Person ist, darüber zu sprechen. Oder spreche ich jetzt mit jemandem darüber, der davon gar keine Ahnung hat? Lustiges Beispiel, also jetzt gestern gerade im Reitstall hat mich mein Reitlehrer darauf angesprochen, was ich denn von Bitcoin und Krypto halten würde und ob ich da investieren würde. Da dachte ich mir dann so, oh, ich glaube, also wenn mein Reitlehrer jetzt anfängt, mit mir über Geld zu sprechen, das ist ein guter Zeitpunkt, um auszusteigen. Also sagt man ja immer, wenn so Leute, Busfahrer, Taxifahrer anfangen, über Geld zu reden, das sind immer so Signale. Und da darf man bei sich selbst schauen, mit wem spreche ich über diese Themen, dass ich wirklich mit den richtigen Menschen darüber spreche, um nicht in die Irre geführt zu werden und nicht einfach durch dann wieder zu viele Meinungen gar nichts zu machen am Ende.
Ja, das ist so ein bisschen auch wie im Coaching. Das ist deine Ausgangssituation, das ist dein Wunschzustand und die Methoden ergeben sich auf dem Weg. Na, also, dass man, du schaust halt an, okay, wo stehst du, wo willst du hin und dann entscheidest du ganz individuell, dir macht das Sinn, bei dir macht das Sinn und bei dir macht das Sinn. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, richtig. Es gibt halt keine Schwarz-Weiß-Lösung, so one fits all, sondern die Finanzplanung, die ja auch noch vorangeht, bevor man sich für gewisse Anlagelösungen, Anlageprodukte entscheidet, die ist ja sehr individuell, die hängt ja davon ab, wie sieht eigentlich die Lebenssituation aus. Bin ich eben Single, bin ich verheiratet, habe ich Kinder? Arbeite ich Teilzeit, arbeite ich Vollzeit, wie hoch ist mein Einkommen, was habe ich vielleicht schon an Erspartem und was sind auch meine individuellen Präferenzen? Jeder Mensch hat ein unterschiedliches Risikoempfinden und dementsprechend schauen wir uns das individuell eben dann in der Beratung an, um dann eben maßgeschneidert da auch Empfehlungen abgeben zu können, was zu jeder Person eben passt.
Ja, gibt es denn, weil, also wir haben ja viele Frauen und Mütter, die arbeiten ja oft nur Teilzeit, verdienen jetzt vielleicht auch wesentlich weniger als ihr Mann. Und kann ich mir vorstellen, dass man sagt, na ja, jetzt habe ich ja eh schon so wenig, da habe ich jetzt nicht mehr viel Spielraum, noch was auf die Seite zu legen. Da kennst du ja bestimmt auch. Was rätst du denn solchen Frauen? Gibt es so ein Mindestgehalt oder wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen?
Also erstmal, wenn das Gefühl da ist, dass aufgrund jetzt eben eines Teileinkommens das Gefühl ist, ich kann gar nichts zur Seite legen, dann sollte auf jeden Fall der Schritt sein, mit dem Partner, mit dem Mann zu sprechen, dass man eine Lösung findet, wie eben nicht nur der Mann auch vorsorgen kann, sondern auch die Frau. Weil der Mann, also wenn man jetzt mal so klassisch drauf guckt, der Mann hat ein Vollzeiteinkommen, die Frau hat ein Teilzeiteinkommen. Per se zahlt der Mann ja schon mal wesentlich mehr in die gesetzliche Rentenkasse dadurch ein, als eben die Frau, die halt nur die Hälfte einzahlen würde bei einem 50% Teilzeiteinkommen. Also da haben wir schon mal das erste Loch. Wenn der Mann jetzt seine privaten Vorsorgeverträge weiter bedient, weil er ein volles Gehalt hat und die Frau eben nicht, weil sie eben Abstriche machen musste durch jetzt eben die Care-Arbeit, die da dazukommt und weniger Einkommen, dann ergibt sich ja dadurch eben das Gap. Also das sollte der erste Schritt sein, wirklich eine Lösung innerhalb der Familie, innerhalb einer Partnerschaft zu finden, wie man hier einen Ausgleich schaffen kann, was für beide Personen eben dann auch gut ist. Also aus unserer Sicht sollte jeder Partner eine eigene Vorsorge haben. Man kann natürlich auch gemeinschaftlich Vermögen aufbauen, aber also in Vorbereitung auf einen Fall, wo man vielleicht nicht dauerhaft lebenslang den Weg zusammengeht, aus welchen Gründen auch immer, dass jeder erstmal aufgestellt ist hier. Und dann, wenn man jetzt begrenzte Mittel hat, dann sind natürlich steuerliche Förderungen durchaus auch interessant, die man sich mal anschauen sollte. Also auf jeden Fall betriebliche Altersvorsorgemöglichkeiten des Arbeitgebers prüfen. Riester bin ich nicht so der Freund, muss ich sagen. Also heutzutage noch Riester abzuschließen, schwierig, wenn wir über steuerliche Förderungen sprechen. Aber wenn der Partner ein höheres Einkommen hat, gibt es auch durchaus für die Frau über die Basis- oder Rürup-Rente, wenn wir über steuerlich geförderte Lösungen sprechen, eine Möglichkeit, hier sich eine Vorsorge aufzubauen, weil ja dann, wenn eine steuerliche gemeinsame Veranlagung vorhanden ist, beide Einkommen zusammengenommen werden und wir häufig dann eine Situation erleben, dass beide zusammen dann auch im Spitzensteuersatz landen in Deutschland. Also damit sich beschäftigen, aber diese Lösung auch prüfen. Also sich nicht von Steuervorteilen einfach locken zu lassen oder auch von den Rahmenverträgen, die über den Arbeitgeber eben vorhanden sind. Da kann man häufig wenig selbst entscheiden, was jetzt die Geldanlage entspricht. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass das Geld da auch gut angelegt ist und dass man das jetzt nicht nur macht, weil der Arbeitgeber das anbietet und weil man irgendwie ein bisschen Zuschuss vom Arbeitgeber bekommt. Ne? Das ist also auch die Frage, wie viel Zuschuss bekomme ich denn? Ob sich das wirklich rentiert. Aber sich damit zu beschäftigen und da mal zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich, das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Und dann auch einfach zu sagen, selbst wenn es jetzt Betrag X ist, der mir selbst irgendwie gering vorkommt, es ist besser als gar nichts. Also sicherlich weiß man dann vielleicht, das wird nicht ausreichen, aber es ist immer noch besser, mit einer kleinen Sparrate anzufangen, als eben gar nicht zu investieren. Und heutzutage kann man eben auch mit kleineren Summen schon Sparpläne ab 25 € starten monatlich. Und wenn man dann irgendwann mehr Einkommen zur Verfügung hat, kann man das ja auch sukzessive dann erhöhen. Aber man darf erstmal loslegen und nicht schon den Kopf in den Sand stecken, bevor man überhaupt angefangen hat.
Ja, definitiv. Bei dem Thema kommen wir gar nicht an dem Stichwort Altersarmut vorbei. Was heißt in deinen Augen Altersarmut und was bedeutet das für uns Frauen?
Ja, also wenn man sich so die Statistiken anschaut, ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen parat, aber das, was so in den letzten Jahren rausgegangen ist, dass so die Durchschnittsrente, die eine Frau erhält, bei rund knapp 900 € liegt. Und da darf man sich jetzt selbst, also jede Zuhörerin heute hier einmal individuell die Frage stellen, wenn man eben jetzt in einem Jahr nur noch 900 € zur Verfügung hätte. Welche Kosten meines Lebens könnte ich damit bestreiten? Könnte ich überhaupt alle Kosten bestreiten? Was müsste ich wegstreichen? Und ich glaube, viele werden zu dem Entschluss kommen, 900 € wird schwierig. Also selbst wenn wir so an die Grundkosten denken, Wohnen und so Basislebenshaltungskosten, da sprechen wir noch gar nicht über Urlaub oder irgendwie Lifestyle-Ausgaben, wird schon schwierig bei den heutigen Wohnkosten an der Stelle. Und das würde ich als Altersarmut beschreiben. Also wenn man eben nicht in der Lage ist, seine Wohnkosten und eben auch Basis-Lebenshaltungskosten eben aus eigenständiger Kraft zu bedienen, dann ist man auf jeden Fall auf einem Niveau unterwegs, wo man eben der Altersarmut irgendwo leider auf den Leim geht. Und das ist natürlich traurig auch. Also vor allen Dingen, wir wollen ja auch nicht nur wohnen und irgendwo essen, Brot und Wasser. Wir wollen ja auch, wenn wir irgendwie 30 Jahre gearbeitet haben, wollen wir auch noch ein bisschen Lifestyle haben. Wir wollen ja reisen auch später noch in Zukunft, solange das die Gesundheit zulässt. Man hat ja in diesem Abschnitt dann auch mehr Zeit, die man heute jetzt eben nicht unbedingt hat durch Familie und Kinder und Job. Und wenn man dann eben, sage ich mal, da so am Limit irgendwo ist, dann ist das schon ja dramatisch einfach, sage ich mal, ne?
Was kann ich denn jetzt in den Familien ganz konkret tun? Also ich habe jetzt eine Familie, zwei Kinder, Mann, er Vollzeit, sie Dreiviertel oder Teilzeit. Was empfiehlst du?
Ja, also das Gespräch mit dem Partner führen, auf jeden Fall. Wie ist es, also ne, sich einfach mal zusammensetzen, darüber zu regeln, wenn das Thema bis jetzt auch noch kein Thema war. Also es ist ja auch eine Frage, wie offen hat man bisher mit seinem Mann darüber gesprochen? Manche Paare machen das, bei manchen ist das Thema Geld ein Tabuthema. Anfangen darüber zu reden, wie über andere Themen auch. Und einfach mal auch zu fragen, ne, wie denkt der Partner darüber? Wie denkt man selbst darüber? Wie sorgt der Partner vor? Wie sorge ich gerade vor? Wie sorgen wir in Zukunft gemeinsam vor? Es ist ein Gemeinschaftsthema, wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder eben hat, dass man das nicht jeder für sich getrennt irgendwo regelt. Wobei jeder am Ende des Tages auch getrenntes Vermögen haben darf. Also da darf natürlich jeder für sich einen Weg auch finden, wie er das gerne in der Familie und für sich selbst umsetzen möchte. Step 1. Dann hatte ich ja auch schon gesagt, irgendwo zu schauen, gerade wenn irgendwo die finanziellen Mittel bei der Frau begrenzt sind, wo kann ich sinnvoll steuerliche Förderungen nutzen, aber sich nicht locken lassen von Steuervorteilen. Und dann kann man natürlich privat eben auch sich mit privaten Investments beschäftigen. Ein guter Einstieg, um mal hier was zu nehmen, sich mal mit dem Thema ETFs zu beschäftigen, wenn man jetzt relativ risikoarm, aber schon mit einem gewissen Renditepotenzial eben loslegen möchte, weil das Geld einfach nur auf dem Sparkonto, auf dem Tagesgeld zur Seite zu legen, das ist für den nächsten Urlaub okay, für den Notgroschen auch, aber wir wollen unser Geld ja vermehren. Das sind so mal drei Schritte, womit man loslegen kann, wo man sich jetzt dann auch ja ins Gespräch, in den Austausch geht und mit dem dritten Punkt eben sich da mal ein bisschen reinlesen kann, eben mit dem ETF-Sparplan loszulegen. Ja.
Gibt es ETFs, die du immer empfiehlst, oder ist das sehr individuell?
Also wir beraten auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Anlagestrategie. Da erfinde ich natürlich das Rad nicht jedes Mal neu bei jeder Kundin. Wir haben eine Philosophie, dass wir sagen, wir investieren breit gestreut in die gesamte Welt, ohne jetzt irgendwo Annahmen, Prognosen darüber zu treffen, wie sich jetzt die deutsche Wirtschaft, die amerikanische, Europa, China entwickeln wird, bei allem Tohuwabohu, das ja auch politisch und wirtschaftlich immer so um uns herum passiert, sondern eben die Einstellung als Investor zu haben. Wir partizipieren eben von dem Weltwirtschaftswachstum mit Höhen und Tiefen, die es hat. Aber wenn wir langfristig investieren, dann und davon ausgehen, dass wir in 10, 20 Jahren weiter sind als heute, dann profitieren wir auch davon. Das heißt also, da ist so eine generelle Empfehlung eben hier eben in breit gestreute Welt-ETFs zu investieren für den Start, um einfach erstmal so ein Basisinvestment eben zu haben. Und dann kann man natürlich vieles mehr drumherum machen von anderen Anlagen, die es noch so gibt. Aber erstmal so ein breit gestreutes Basisinvestment, was das Geld erstmal im Grunde für einen arbeiten lässt. Ich sage immer gerne Vanille, Erdbeere, Schokolade, so die Basis-Eissorten, die so jeder mag. Das darf man erstmal loslegen. Und wenn man dann für sich feststellt, jetzt entwickle ich Freude auch an dem Thema, weil ja, Finanzen, Geldanlage kann auch Spaß machen, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und das mit seinen eigenen Lebenszielen, seinem Lifestyle verknüpft, dann kann man natürlich auch mal drüber nachdenken, möchte ich vielleicht auch in Einzelaktien investieren, möchte ich vielleicht auch eine Immobilie als Kapitalanlage mit reinnehmen. Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Aber so ein ETF ist auf jeden Fall, so ein Welt-ETF ist ein gutes Startinvestment, mit dem man erstmal loslegen kann und von dem man dann aus seine Strategie entwickeln kann für eben dann auch strategischen Vermögensaufbau und für die finanzielle Vorsorge.
Ja, okay. Und jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass wir ja viel von unseren Eltern lernen, wie man mit Geld umgeht. Sprich, die heutigen Eltern leben das ja auch ihren Kindern vor, wie man mit Geld umgeht. Und ich mache das zum Beispiel schon ganz lange so, wenn ich mit meinen Mädels im Supermarkt gegangen bin oder auch gehe, dass ich entweder sage, schau, was von denen ist das günstigste und nimm das, wo du für 100 Gramm oder ein Kilo das meiste bekommst. Oder du hast jetzt so und so viel Geld. Schau mal, was kriegst du denn dafür? Also, dass sie schon so ein bisschen lernen, generell überhaupt ein Feeling für Geld zu kriegen. Hast du da noch irgendwelche Tipps, wie wir auch bei Kindern und Jugendlichen schon anfangen können?
Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch die Frauen, die auf uns zukommen, denen ist das auch immer ein Anliegen, dass sie was für ihre Kinder gleich mitmachen wollen. Und das ist das Schöne, dass wenn die Frauen sich anfangen, damit zu beschäftigen, dass sie es weitergeben können eben. Also ich glaube, allein dadurch, dass sich die Mutter mit dem Thema eben beschäftigt, ihr eigenes finanzielles Bewusstsein steigert, automatisch wird sie das an die Kinder mitgeben. Und ich finde es super, was du mit deinen Kids machst, dass die einfach auch ein Bewusstsein, so ein Geldbewusstsein entwickeln. Noch einen Schritt weiter würde ich gehen, dass Kinder sehr früh ein Investitionsmindset entwickeln. Das klingt jetzt sehr hochgestochen, aber dass sie verstehen, wenn man jetzt Geld spart und ich kaufe mir davon aber ein Spielzeug dann ein halbes Jahr später, dann ist das Geld halt wieder weg. So. Wenn ich aber jetzt Geld eben investiere, dass ich mehr Geld aus dem, was ich bekommen habe, wenn man jetzt Taschengeld irgendwie bekommt und du sagst deinen Kindern, von den 50 Euro Taschengeld gibst du 40 vielleicht für was Schönes aus und 10, die investierst du früh. Das heißt, diese 10 wachsen für dich an, wenn Kinder das sehr, sehr früh verstehen und die Eltern da natürlich auch die Weichen mit einem ETF-Sparplan für die Kinder eben stellen. Also nicht das Geld auf dem Sparkonto für die Kinder ansparen, sondern auch eben schon ein Anlageprodukt auswählen, was eben Geld vermehrt langfristig. Dann das Kind eben da auch langsam ranzuführen, sobald es dann eben in die Volljährigkeit kommt. Oder ich habe auch Kundinnen, wo die Kinder eben durchaus, sage ich mal, so im Gymnasium, Realschulalter irgendwo auch dann schon in das Alter kommen, wo sie das verstehen können, dass man sagt, hey, wir haben da einen Sparplan für dich, investier doch auch einen Teil damit rein. Also dass sie den irgendwann übernehmen und weiter fortführen. Dass jetzt das Geld auch nicht unbedingt ausschließlich für irgendwie ein Auslandsjahr oder das erste Auto, die erste Wohnung dann auf den Kopf gehauen wird, sondern dass das Geld dann auch wirklich langfristig weiterarbeitet, wenn die Eltern seit 18 Jahren eben mit der Geburt so einen Sparplan gemacht haben. Weil dann haben Kinder vor allen Dingen auch einen Vorsprung, was eben so das Thema Altersarmut angeht. Wenn die Eltern da schon die Weichen stellen durch den Sparplan, durch das Geld, was sie selbst reingeben, aber direkt ans Kind, das Wissen und das Verständnis dafür, die Mechanismen eben des Zinseszinseffekts weitergeben, dass sich das Kind weniger Sorgen hoffentlich um die Rente machen muss, weil einfach da schon früh gestartet wurde. Der Faktor Zeit ist da wahnsinnig wichtig an der Stelle.
Okay, das kann ich aber auch mit kleineren Summen, 25, 50 Euro im Monat.
Absolut, also das muss gar nicht so viel sein. Viele Frauen wollen dann mehr für ihre Kinder machen als für sich selbst. Da muss ich immer sie auch so ein bisschen zurückholen und sagen, du, wir machen jetzt erstmal deine Vorsorge und dann machen wir dein Kind. Und da kannst du schon mit sehr, sehr kleinen Summen eben auch was Positives bewirken, weil wir da noch so viel Zeit haben. Ne, bei den Frauen, die dann irgendwie in den 30ern, 40ern, 50ern zu uns kommen, da ist die Zeit bis zur Rente nicht mehr ganz so lang. Das heißt also, kleine Summen bei den Kindern, Betrag X vom Kindergeld eben da zu nehmen, hilft auf jeden Fall schon weiter und macht einen Unterschied, ja.
Ja, absolut. Gibt es denn so Glaubenssätze, die Frauen über Geld haben, die dir auch immer wieder über den Weg laufen, auf die wir gern auch jetzt hier einmal nochmal Bewusstsein schaffen dürfen?
Also es ist halt oft eine negative Verbindung zum Thema Geld. Ich würde das jetzt gar nicht unbedingt nur auf Frauen legen, aber so, ne, dieses Geld ist schlecht, die Reichen irgendwie, was man damit verbindet mit dem Thema Geld, was die so mit dem Geld machen, die Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinander geht. Und das sorgt natürlich, also wenn ich schlecht über Geld denke und das Gefühl habe, Geld regiert die Welt, ist auch so ein Glaubenssatz. Also wenn das meine Haltung ist, dann wird es sehr, sehr schwer für mich, tatsächlich Geld bei mir zu halten und Geld zu vermehren, weil ich ja unterbewusst immer dafür sorgen werde, dass ich kein Geld habe, weil ich ja irgendwas Negatives damit verbinde. Ich glaube, bei Frauen ganz im Speziellen, wenn wir jetzt auch über Geld verdienen sprechen, dass Frauen sich häufig nicht bewusst sind, was ihre Arbeitsleistung wert ist, ne, und da eher weniger ansetzen und sich nicht trauen, auch in eine Gehaltsverhandlung mit dem Arbeitgeber entsprechend auch mehr einzufordern oder aber auch, wenn sie selbstständig sind, eben da entsprechende Preise zu nehmen, die wirklich auch ihre finanzielle Vorsorge mitdenken, weil das darf man verstehen, dass natürlich, wenn ich selbstständig bin, meine Kunden auch irgendwo den Teil zu meiner Vorsorge mit zahlen dürfen. Das muss eingepreist sein in meinen Preisen. Und da haben Frauen einen Glaubenssatz einfach, dass ja, sie häufig einfach zu wenig verlangen für ihre Arbeitsleistung, für das, was sie leisten, was eben dann auch sofort Auswirkungen natürlich auf die finanzielle Situation eben hat.
Ja, so
Und
Stichwort
dann,
Gender Pay Gap.
absolut. Und dann diese Sparernation in Deutschland, also die Oma, die irgendwie im Sparstrumpf gespart hat, alles. Also die Deutschen sind einfach gut im Horten. Das haben wir während Corona ja auch wieder erlebt, dass Toilettenpapier und Öl gehortet wurde. Mit Geld passiert es auch so, dass man das Gefühl hat, wenn das Geld nicht auf dem Sparkonto ist und ich fange das jetzt an zu investieren, ist es weg. Das Geld. Also, das ist ja gar nicht so. Also, wenn wir anfangen, das Geld zu investieren in andere Lösungen, die wir vielleicht bisher nicht genutzt haben, ist das Geld immer noch da. Wir investieren es nur an einer anderen Stelle. Und dieses Zurückhalten von Geld, das man einfach nur auf dem Sparkonto liegen lässt, Stichwort Inflation, die unser Geld immer weniger werden lässt, auch das behindert einen eben. Das ist auch ein Glaubenssatz. Erlebe ich ganz, ganz häufig, dass man so auf seinem Geld sitzen möchte, auf seinem Geldkissen das Geld so horten will. Weil gerade auch, wenn ich so Aussagen höre, ich kann nicht sparen, ich kann nicht investieren oder nur so und so viel, erlebe ich ganz, ganz häufig, wenn wir uns das mal zusammen anschauen, das ist das Sicherheitsbedürfnis, was dahinter steht. Und natürlich, jede Frau braucht auch Notgroschen, irgendwie Geld, was sicher auf der Seite liegt, wo man in Notfällen dran kann. Aber wenn das sichergestellt ist, gibt es keinen Grund darüber hinaus, eben tatsächlich jetzt mehr zu horten und wie so ein Eichhörnchen irgendwie das Geld da liegen zu lassen. Da darf man eben auch sich so ein Stück weit öffnen und sich bewusst werden, wie groß das Sicherheitsbedürfnis ist und durch mehr Wissen eben auch aufgeschlossener anderen Anlagen gegenüber zu werden.
Ja, absolut. Also wenn ich hier Stellen, gerade Leitungsstellen ausschreibe, ist das, was Frauen verlangen, oft weit unter dem, was ein Mann für die gleiche Stelle mit sogar teilweise wesentlich weniger Qualifikation aufruft. Also das ist mir auch sehr, sehr stark aufgefallen, dass viele Frauen sich echt unter Wert verkaufen. Ja,
Ja.
auch aus Angst heraus, ja, wenn ich teurer bin, dann nimmt man mich vielleicht auch nicht. Also zum Beispiel das Vertrauen
Ja.
in sich selber nicht haben.
Nur natürlich kann man eben mehr investieren, wenn wir uns die Kostenseite angucken. Aber vor allen Dingen ist auch ein Hebel bei unserem Einkommen. Wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, kann ich auch eben mehr leben, aber eben auch mehr Geld investieren in meine Zukunftsabsicherung.
Ja. Saskia, wenn wir jetzt die eine oder andere Hörerin wachgerüttelt haben, hoffentlich, und sie sagt, ach, oh je, ich muss mich unbedingt um meine, oder ich will mich um meine Finanzen kümmern, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann sagst du ja, geh und hol dir Hilfe, was ihr ja anbietet. Möchtest du mal ein bisschen erklären, wenn ich jetzt als Hörerin sage, ich möchte gerne mich mit dem Thema beschäftigen, was bietest du an? Wie steige ich ein? Was hast du da?
Ja, also mit der Sparhelden-Finanzplanung bieten wir eine individuelle Finanzberatung an, die unabhängig ist. Also wir sind nicht gebunden an irgendeine bestimmte Bank oder Versicherung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben wirklich auch unabhängig die Finanzkonzepte für unsere Kunden entwickeln können. Und wir starten dann in der Regel so, dass ich mir erstmal die Situation anschaue. Also wir machen eine gemeinsame Finanzanalyse, Status quo, wie sieht's aus, was kommt rein, was geht raus und was ist vielleicht auch an irgendwelchen alten Vorsorgeverträgen da? Also in der Regel ist es meistens so, dass man irgendwas mal in der Vergangenheit gemacht hat, häufig aber nicht unbedingt die Ahnung davon hat, ob das gut ist, was das genau eigentlich ist. Da schauen wir dann mal zusammen rein, weil auch das bringt schon mal mehr Sicherheit, mehr Klarheit eben im ersten Step. Und dann gucken wir eben auch das Thema uns Vorsorgelücke wirklich mal an. Das ist dann tatsächlich so ein Tequila-Moment, wo man in die Zitrone reinbeißt und auch ein ungutes Gefühl hat häufig, weil man sieht, ah, so groß ist meine Lücke eigentlich. Aber wir sagen immer lieber, ich weiß das heute, als ich erfahre das kurz vor der Rente und stelle fest, das Geld reicht hinten und vorne nicht. Also da darf man einmal so ja, in die Zitrone reinbeißen und den sauren Apfel eben nehmen, dass man einfach Klarheit hat, weil darauf entwickeln wir dann eben einen Plan. Wenn wir eben wissen, okay, wir haben jetzt eine Vorsorgelücke von 1000 Euro pro Monat beispielsweise, die uns fehlen, dann kann ich eben jetzt den Plan darauf ausrichten, weil ich natürlich auch mit einer Finanzplanung kalkulieren kann, okay, wie viel müsste ich denn monatlich zur Seite legen, um jetzt eben hier für mich entsprechend diese Lücke schließen zu können. Ja, also das ist so die Finanzplanung, die wir gemeinsam mit unseren Kundinnen umsetzen. Und dann schauen wir uns an, welche Möglichkeiten gibt es. Ich hatte ja jetzt schon mal so ein Stück weit, gerade eben, wenn man auf ein Teilzeiteinkommen ist, die steuerlich geförderten Lösungen in den Raum gestellt. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Frosch im Hals, mal einmal räuspern hier. Ha, so. Da sind wir noch da.
Ja, wenn man viel redet, gell?
So. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten.
Stimme versagt.
Ja, die Stimme versagt. Oh. So. Laufen wir noch mal an, ob die Stimme jetzt wieder geölt ist. Ja, okay. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten in Deutschland vorzusorgen, und wobei wir eben helfen, ist aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten jetzt herauszufinden, was passt individuell zu der Frau, mit der wir eben in der Beratung sind. Das heißt, wir stellen die einfach mal alle gegenüber, eben von ja, Rentenversicherungslösungen steuerlich gefördert oder aber eben auch nicht, über private Investments mit ETFs, mit Aktien, mit Immobilien, dass wir wirklich mal sagen, okay, das sind die Rahmenbedingungen, wenn du hier investierst, Vorteile, Nachteile, was ist dir wichtig auch dabei, um dann eben jetzt sagen zu können, okay, das ist so die Auswahl, die zu dir eben passt. Und dann basteln wir, sage ich mal, einen Plan zusammen, das Anlagekonzept, was häufig eben jetzt nicht ist, schwarz oder weiß, es gibt eine einzige Lösung, sondern es sind meistens mehrere Bausteine am Ende. Also häufig kommt dann dabei so ein Rentenbaustein mit einer Rentenversicherung raus, und auch private Investments zum Beispiel in ETFs, dass man sich das so ein Stück weit zusammensetzt, um auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Und dabei unterstützen wir dann auch eben, diese Anlagen dann einzurichten, aufzusetzen, sodass, wenn man mit uns zusammengearbeitet hat, das dauert meistens sowas zwischen 8 und 12 Wochen, von dem kleinen, sage ich mal, finanzielle Vorsorgeprojekt, wie ich es gerne nenne, bis man dann eben seine Anlagen aufgesetzt hat und wirklich eben dann das Thema auch erstmal mit einem guten Gefühl abhaken kann, weil man da jetzt auch nicht ständig wieder reinschauen muss. Also dann läuft das alles durch automatisierte Sparpläne, sodass man erstmal sagt, so, ich habe mich da jetzt drum gekümmert, das läuft, mein Geld arbeitet für mich und ich schaue da einmal im Jahr irgendwie drauf, wie sich das entwickelt, ne? Das ist so die Unterstützung, die wir da eben anbieten.
Und wenn man jetzt da sich mal interessieren möchte, mal ein Vorgespräch führen möchte, über welche Kanäle sollte man dich am besten kontaktieren?
Ja, also wir sind weit verbreitet. Wenn man mal so ein Gefühl für uns bekommen will, gerne auf unserem Finanzkanal, auf Instagram unter @sparheldin. Ich bin auch auf LinkedIn unterwegs. Natürlich auch die Informationen über unsere Website www.sparheldin.de. Da findet man dann auch den Buchungslink für ein erstes kostenfreies Analysegespräch. Ja, das ist auch kostenfrei, dass wir einfach gucken können, wo steht eben die Frau gerade, dass man sich mal beschnuppern kann, gucken kann. Findet man sich auch sympathisch? Wir stellen dann natürlich auch individuell nochmal vor, wie sieht so die Zusammenarbeit eben aus, als Grundlage dafür, dass man sich dann entscheiden kann, möchte man mit uns zusammenarbeiten und da den nächsten Schritt gehen.
Okay, also dann, wir verlinken das natürlich auch alles und dann ja, hoffe ich, dass die eine oder andere Hörerin jetzt sagt, okay, ich werde da mal ein Gespräch buchen und mich mal um meine Finanzen kümmern. Saskia, am Ende überlasse ich immer gerne meinen Gästen noch das Wort. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen gern sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe?
Ich glaube, du hast mir so viele schöne Fragen gestellt, dass das sehr, sehr umfangreich heute auch war. Ich möchte einfach noch mal Mut jetzt zum Abschluss machen, nachdem, ja, liebe Hörerinnen, ihr jetzt diese Folge gehört habt, dass ihr euch anfangt, damit zu beschäftigen, dass ihr euch wagt, den nächsten Schritt zu gehen und wirklich diese Folge als Impuls nehmt, das Thema nicht wieder zur Seite zu schieben, sondern wirklich eben direkt euch überlegt, was kann jetzt die nächste Maßnahme sein, die ihr in der nächsten Woche umsetzt bei dem Thema, den nächsten Schritt einfach wirklich loszulegen, weil es kostet euch Zeit, Geld und ja, Gelassenheit, dieses Thema immer weiter aufzuschieben und da einfach wirklich mutig jetzt diesen Anstoß zu nehmen. Das möchte ich nochmal zum Abschluss sagen.
Saskia, vielen Dank für das, was du tust, für deine Zeit und alles Liebe.
Danke dir, liebe Kira.